Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Kann ein Wochenende eigentlich besser starten als mit einem wohltemperierten kölschen Podcast? Ich glaube nein. Daher begrüßen wir zwei, die leckersten Klüngel Münsterschens aus Gölle, Uli und Frank, euch aufs Herzlichste. Heute verzichten wir mal auf unsere eigene Vorstellung, das haben wir ja schon oft genug gehört, denn heute sind wir zu dritt und der Dritte ist nicht irgendwer. Den haben wir nicht eben in der Eckkneipe eingesammelt oder beim Lehrjutsammeln gefungen, nein, denn er ist der erfolgreichste Kölner Podcaster überhaupt, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja. Mit seinem Podcast, eine Geschichte der Stadt Köln, erreicht er und das völlig zu Recht Unmengen an Hörer und das sind nicht nur Kölsche. Mit seinem abgeschlossenen Geschichtsstudium ist unser heutiger Gast mehr als qualifiziert, die Kölner Stadtgeschichte aufzuarbeiten und natürlich auch unseren kleinen, aber feinen Podcast mit Wissen und Star-Glamour aufzupimpen. Herzlich willkommen. Uns ist es ein großes Vergnügen, dass er trotz seinem übervollen Terminkalender die Zeit gefunden hat, uns zu besuchen. Wir begrüßen den Guido Knopp aus dem Fädel, unseren Indiana Jones aus Kölle, Willem Froh.
Hey! Und was der Frank vergessen hat zu sagen, er sieht auch noch fantastisch aus und ist ein Kerl von einem Baum, der hier uns besucht hat. Willem, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist jetzt die krasseste Ansage, die ich je bekommen habe. Also ihr müsstet eigentlich, wenn ich durch Köln schreite, immer vorangehen und mich
Rosenblätter ausstreuen.
Oder wie bei Asterix und Obelix immer so auf so einem Schild tragen. Genau, so wie ein Majestix auf einem Schild tragen. Aber lasst das bitte nicht Jan Böhmermann wissen, dass ich der größte Kölner Podcaster bin.
Aber es ist so, es ist so. Und heute haben wir natürlich auch noch neben dem Willem, der da weiß, was er tut und wovon er spricht, anders als wir, noch einen Mann hier, der auch diplomiert ist, überbezahlt ist, der die Regler dreht, unser Tontechniker Yannick, völlig überbezahlt, wie immer. Und über was wollen wir heute mit dem Willem sprechen? Es muss ja ein Geschichtsthema sein, alles andere wäre ja sinnlos.
Ja, mit so viel Fachexpertise muss man ja auch irgendwas anfangen können. Und passend zu unserem Thema haben wir den Willem quasi uns so reingeklüngelt. Daher fragen wir mal den Willem, was ist denn für dich Klüngel?
Klüngel, ja, das kölnische Ausland schaut ja immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern und auch eine Herablassung auf unseren Klüngel. Ich bin der Meinung, dass Klüngel und Korruption zwei unterschiedliche Dinge sind.
Ja, unbedingt.
Und ich glaube, dass Klüngel überall existiert, nur wir in Köln sind uns nicht zu schade, es auch so zu benennen, wenn es wirklich so stattfindet. Vieles, was wir im Leben tun, ist Klüngelei. Ne? Dein Bart ist kaputt, du kennst jemanden, der dir das natürlich auch steuerpflichtig richtig reparieren kann oder sowas. Das ist überall so. Wie gesagt, ich finde,
der große Unterschied zwischen Klüngel und Korruption ist ganz einfach. Korruption ist unmittelbar. Ich tue irgendwas, halte die Hand auf und bekomme dafür einen Umschlag mit kleinen Scheinchen. Der Klüngel ist anders. Der Klüngel ist mittelbar. Das heißt, ich tue irgendwas, erwarte aber nicht unmittelbar eine Gegenleistung. Dann tue ich vielleicht nochmal was und nochmal was. Und irgendwann erfolgt auch diese Gegenleistung. Die wird aber nicht 1:1 aufgerechnet. Und das ist der große Unterschied zwischen Klüngel und Korruption.
Ja, und in seinem Buch, finde ich, hat Frank überall, das Buch hieß Humor als kölsche Philosophie, das eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Der Unterschied zwischen Klüngel und Korruption ist Klüngel ohne Charakter.
Och, schön gesagt. Also wird er eher philosophisch.
Das hat der Frank gut gesagt.
Lass uns noch kurz die Begriffe Klüngel mal klären. Das ist ja irgendwie auch, wo kommt das her? Es kommt von dem Begriff Klunga. Das bedeutet Knäuel, also der Ort, an dem viele Fäden zusammenlaufen und man nicht mehr erkennen kann, wie alles zusammengehört. Passt, ne, oder? Beim Klüngel läuft alles zusammen. Bei der Prinzenproklamation trifft man sich und man geht nicht ohne Bauerntrach aus dem Juchzenische raus. Das ist Klüngel in Rheinkultur.
Und wer war einer der größten Klüngeler in Janskölle? Lebt nicht mehr.
Der leben ganz viele nicht mehr.
Ja, da leben sehr viele nicht mehr.
Unser ehemaliger Oberbürgermeister.
Ja, selbstverständlich.
Ne, Konrad Adenauer, der hat sich mal eben die Stadtkasse ein zinsloses Darlehen geben lassen und hat den Satz geprägt, man kennt sich, man hilft sich. Ja.
Aber der Klüngel ist natürlich schon steinalt. Also das müssen wir nicht so tun, als ob das eine neue Erfindung von Adenauer wäre oder so. Wunderschön, im Jahr 1680 gab es den Kölner Bürgermeister Maximilian von Krebs. Der hat ganz in aller Bescheidenheit seine Kutsche überholen lassen und mit Blattgold belegen lassen und sein Haus luxuriös umbauen lassen. Das alles zu Lasten der Stadt, er musste dafür nichts bezahlen, weil es zu Repräsentationszwecken war, der Mann weiß, wie es funktioniert. Ne? Das ist mal Klüngel im 17. Jahrhundert, ungefähr in der gleichen Zeit. Ein gewisser Thomas Fabian, der war Pächter vom Ratskeller und wollte die Lizenz verlängern. Jetzt ist das ja nicht ganz so einfach, mal eine Lizenz zu verlängern. Es sei denn, man kennt die beiden Bürgermeister von Wolfskehl und von den Hövel und gibt denen jeweils 1000 Taler, ein Fass Wein und noch jeweils 25 Taler für die Ehefrauen. Und ruckzuck ist die Lizenz verlängert. Das ist Klüngel.
Ja, das war im 17. Jahrhundert. Und da gab es einen Menschen, der hat dagegen aufbegehrt. Der Willem wird uns aufklären, hoffe ich doch.
Ja, das war Nikolaus Gülich, ein Mann, der zuvor eigentlich nicht so wirklich politisch in Erscheinung getreten war. Ein Kaufmann, eben aus Köln, der gewaltsam diesen Klüngel ja, beseitigen ließ oder wenigstens abschaffte, zumindest für eine kurze Zeit.
Ja. Sein Vater war Tuchhändler, seine Mutter Maria de Reuss entstammt einer bedeutenden Kölner Kaufmannsfamilie. Nikolaus ist geboren am 30. Oktober 1644.
Und 1644, um es genau zu sagen.
Ja, 1644, ja, richtig. Erbt als ältestes von 6 Geschwistern das elterliche Geschäft. Er lässt sich an der Straße Obermannspforte nieder und könnte das geruhsame Leben eines erfolgreichen Kaufmanns führen.
Willem, was ist dann passiert?
Was passiert ist, er hat eine Reise gemacht mit anderen Kaufleuten, die aber sehr unschön geendet ist, denn sein Reiseziel war es die Frankfurter Messe, ich weiß es nicht mehr genau.
Das war die Leipziger Messe.
Leipziger Messe.
Gab es die damals schon?
Ja, Messen sind schon seit dem Mittelalter auf dem Plan. Köln hatte auch vor dem Stapelrecht 3 große Messen im Jahr. Und dort ist er nie angekommen bei der Leipziger Messe. Der wurde gefangen genommen mit seinen Kollegen aus der Kaufleuteschicht, denn die Stadt Osnabrück wollte der Stadt Köln noch eine Geldsumme abpressen, die sie eigentlich zur Stationierung von kaiserlichen Truppen hatte bezahlen müssen. Wir müssen denken, Köln ist eine Reichsstadt, die untersteht also direkt dem Kaiser und da muss man halt die Kosten für den Kaiser gemeinsam tragen im Verbund der Reichsstädte und den direkt reichsangehörigen Territorien.
Das heißt, die Kölner standen bei den Osnabrückern in der Kreide?
Die Stadt Köln als Institution natürlich.
Und dann haben die sich mal eben den Gülich und seine Kumpels geschnappt und haben gesagt, wir geben die erst dann raus, wenn ihr zahlt. So frech.
Das ist halt quasi so ein bisschen Mafia natürlich. Ne? Die Stadt will nicht zahlen, was macht man? Dann nimmt die reichsten Bürger, die gerade durchs Land reisen, nimmt die fest und hofft sich, diese freizukaufen. Was ein riesiger Affront ist, denn die Stadt Köln hatte mit wirklich jeder Stadt, die man sich denken kann in der Region, Abkommen oder Verträge, dass man keine... also oft, ne, nicht immer, keine Abgaben zahlen muss, freies Wegerecht hat und dass natürlich auch Kölner Bürger nicht vor fremden Gerichten belangt werden können.
Okay, aber in der Regel wurde dann auch bezahlt.
Ja. Ja. Das musste die Stadt ja sogar auch.
Ja, aber hier anscheinend ja nicht.
Richtig nicht. Was ist passiert?
Was passiert? Der Rat hat sich geweigert, obwohl das eigentlich muss. Also im sogenannten Verbundbrief der Kölner Stadtverfassung von 1396 und auch in der Ergänzung von des Transfix-Briefs von 1512, wenn ich mich nicht irre, immer so Jahreszahlen durchschmeißen, dass die Historiker, ist aber trotzdem immer bescheuert. da steht drin geschrieben, dass die Stadt Kaufleute oder Bürger, besser gesagt, aus der Gefangenschaft befreien müssen, wenn sie unverschuldet da hineingekommen sind. Das leistet die Stadt nicht. Das macht ja auch die Bundesregierung heutzutage. Wird man im Ausland entführt, setzt sich das Auswärtige Amt für einen ein, freizukommen.
Ja, im Ausland, aber wenn ich jetzt in Leipzig, sag ich mal.
Ja, der gute Blank,
das ist Ausland.
Das war Ausland.
Das war Ausland.
Ah, okay.
Ja. Das war Ausland. Abseits nochmal. Der Gülich will zur Messe. Wird festgenommen, weil die Stadt Köln in der Kreide steht. Und jetzt sagt man, gib uns die Kohle, sonst geben wir den Gülich und seine Kumpels nicht wieder her.
Genau.
Die Stadt sagt, Ätschi-Bätsch, wir zahlen nicht. Das fand der Gülich bestimmt super, oder?
Ja, das nee, fand überhaupt nicht, weil da mussten seine Familienangehörigen dafür zahlen. Er selber aus eigener Kasse, genauso wie die restlichen Kaufleute.
Und das haben sie auch getan?
Das haben sie getan, aber haben dann natürlich versucht, bei der Stadt das Geld wiederzubekommen.
Also die haben gezahlt, sind freigekommen und sind dann mit nicht gerade guter Stimmung zurück nach Köln gekommen.
Genau.
Und haben dann gesagt, jetzt gib uns mal die Kohle zurück, sonst ist hier Matthias am Letzten.
Genau, und das durften sie auch. Das war rechtlich verbrieft, dass sie das einfordern dürfen.
Hat er die Kohle bekommen?
Nein.
Und stattdessen?
Stattdessen hat er sich, was ihm auch erlaubt war, in seiner Gaffel Himmelreich, einer großen Kaufmannsgaffel, also Gaffeln sind sowas wie die politischen, ja nicht Parteien, aber es sind so Verbünde von Zünften und Gilden, und die Himmelreich-Gaffel war einer der größten, eben eine Kaufleute-Gaffel. Dort hat er sich beschwert, dass diese dann seine Beschwerde in den Rat hineintragen. Aber der Rat hat es abgelehnt, und das kommt dazu, der Rat hat sogar gesagt, hör auf, dich zu beschweren, sonst gibt's richtig Kasala. Und das verstieß natürlich auch gegen die Rechte, die ein Gülich hatte als Kölner Bürger.
Das heißt, seine Stimmung wurde auch ständig besser.
Ja. Natürlich nicht. Nein.
Und wie ist es weitergegangen?
Ja, Gülich hat diese, also in der Geschichtsforschung generell, ich will jetzt nicht so akademisch werden, gibt es ja immer bei der Betrachtung von historischen Ereignissen zwei Dinge. Die Ursache und den Anlass. Und der Anlass ist hier natürlich die Unzufriedenheit von Gülich und seinen Freunden aus der Kaufleuteschicht, dass sie festgenommen worden sind. Aber die Ursachen gehen natürlich weit tiefer. Der Markt ist eigentlich in Köln ziemlich stark eingebrochen. Wir hatten eine Pestepidemie vor kurzem. Pest gab es leider nicht nur einmal in Köln, sondern über die Jahrhunderte weg in mehreren Phasen. Frankreich bedroht das Reich vom Westen her, und vom Süden kommen die Türken und belagern Wien, also jedenfalls bald.
Unruhige Zeiten.
Das sind sehr, sehr unruhige Zeiten. Also wir haben einen starken Bevölkerungsrückgang, aber die äußeren und inneren Gefahren nehmen immer mehr zu. Das bedeutet natürlich auch, die Stadt muss immer mehr Geld aufwenden, aber mit immer weniger Steuerzahlenden und mit weniger Wirtschaftskraft. Und das führt zu dieser berühmten Spirale, die wir aus so ganz vielen Epochen kennen, ob es jetzt die Französische Revolution ist oder die Not am Ende des Ersten Weltkrieges. Die Leute sind unzufrieden. Und das nutzt dann der Gülich aus, um eben der bisherigen Stadtmacht die Leviten zu lesen.
Also die Leute waren also auch zu Recht, sage ich mal, unzufrieden mit ihrer Stadt und mit ihren Ländern und wie auch immer. Und dann hat er, glaube ich, seine Gefolgsleute genommen und ist dann einfach mal so ins Rathaus reingestürmt, bewaffnet, und hat den Rat abgesetzt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man.
Gut, okay, fertig.
Tschüss. Unter anderem waren doch dieser besagte Bürgermeister mit der goldenen Kutsche war dabei, von Krebs. Und auch der Wolfskehl war dabei, das war der Typ, der die 1000 Taler bekommen hat, damit er die Lizenz verlängert für den Ratskeller. Also der hat schon die Richtigen da erwischt, ehrlicherweise. Oder Willem, was meinst du?
Also absolut die Richtigen erwischt. Wir haben jetzt hier schon Jahrzehnte der wirklich, das ist kein Klüngel mehr, das ist wirklich tiefgreifendste Korruption und Machtmissbrauch. Diese Stadtverfassung von 1396 mit dem Update von 1512, die ist eigentlich in dieser Zeit nur noch auf dem Papier beständig. Also wir haben eigentlich gar keine freien Ratswahlen mehr. Man darf das jetzt nicht so verstehen wie heutzutage, dass alle ab was 16, 18 wählen dürfen. Nein, es darf nur jemand, der das Kölner Bürgerrecht hat. Das entspricht 30% der männlichen Einwohnerschaft. Alle anderen sind daraus. Frauen, Kinder, Tagelöhner,
Juden, Protestanten.
Ja, Protestanten dürfen ja sogar offiziell gar nicht in der Stadt sein. Juden ja übrigens auch nicht seit 1424. Und es ist so, dass dass man inzwischen richtige, auch innenpolitische Probleme hat, weil die ausländischen Mächte wie Frankreich, aber natürlich auch der Erzbischof von Köln, der immer noch, auch nach all den Jahrhunderten, immer hofft, mal Köln sich wieder unter den Nagel zu reißen,
wieder wirken,
ihr Geld und ihr Einfluss nutzen, um bestimmte Akteure in der Stadt finanziell und politisch zu beeinflussen, leider mit, wenn ich das erlauben, also wenn mir das erlaubt ist, mit so einer auch tagespolitischen Aktualität gesehen. Also die innenpolitische Stimmung wird auch angeheizt, eben durch geheime Geldgeber von außen, durch Frankreich, durch den Erzbischof von Köln, aber auch diesem westfälischen Adelsgeschlecht Fürstenberg oder wie die hießen.
Drecksack.
Genau. Und wie gesagt, wir haben keine freien
Ratswahlen. Die machen auch Sekt, glaube ich.
Wir haben keine freie Ratswahl mehr. Eigentlich sind diese Ratsleute auf Lebzeit benannt. Sie rotieren immer in so einem, ich glaube, 3-Jahres-Rhythmus. Die Bürgermeister, die zwei, die immer an der Spitze sind pro Jahr, wechseln sich eigentlich in so einer ganz kleinen Rochade eigentlich nur noch ab. Ja, und wie eingangs erwähnt, ne, Ämterkauf und so weiter. Selbst bei den kleinsten Positionen wird die Hand offen gehalten.
Kommen wir zurück zu dem Gülich. Der Gülich hat dann so richtig auf den Putz gehauen.
Ja. Ne? Ne? Also der hat den Kronberg, den Wolfskehl und den Krebs, dem wurde der Prozess gemacht. Die verlieren alle ihre Ämter, werden unter Hausarrest gestellt und müssen hohe Strafen bezahlen. Jetzt kommt noch was dazu. Gülich, obwohl kein Jurist, haben wir ja gelernt, wird 1683 als Syndicus Specialis, Rechtsberater, also Jurist, neben einem neuen Stadtrat installiert. Das ist natürlich, sag ich mal.
Der hat sich schon ein Pöstchen geschaffen, oder?
Der hat
oder?
Sich auch jetzt ein Pöstchen geschaffen. Kann man dazu sagen?
Wobei Syndicus, gefährliches Halbwissen, ist ja auch damals so breiter verstanden worden. Ne? Also auch der Chef des Londoner Kantors der deutschen Kaufleute am Stahlhof hieß ja auch Syndicus. Also kann man vielleicht weiter fassen.
Aber es hätte doch jetzt eigentlich alles gut sein können, oder?
Ja, ne? Eigentlich
schon. Hätte alles gut sein können.
Ja, die Stadtspitze hat gewechselt, die Probleme sind immer die gleichen geblieben. Die Stadt muss weiterhin hohe Steuern zahlen, auch an den Kaiser direkt. Da der Kaiser, man mag es ja gar nicht glauben, wir wissen, dass Köln eine freie Reichsstadt ist, mit allen Rechten und Pflichten, Verbundbrief etc. pp. Aber das ist nicht immer so bekannt. Und dann hat man mal an den Kaiser die Urkunden geschickt und gesagt, hier, guck mal, das sind die Rechte unserer Stadt. Und die kaiserlichen Hofwachen haben gesagt, was ist das dann? Das kann doch nicht sein, dass mal irgendein Kaiser vor uns einer Stadt solche Privilegien gewährt hat. Das kann nicht sein. Nein, Stadt Köln zahlt jetzt mal ganz viele Steuern. Ich muss hier Kriege gegen Frankreich und gegen die Osmanen führen.
Der war ja immer noch mal. Ich komme noch mal zurück zu Gülich, um den, mal, jetzt den Mann ein bisschen einzufangen. Der war Syndicus Specialis, hat sich ein Börschen geschaffen, dem ging's gut. Ging das dann so weiter?
Das Ding ist halt, wie gesagt, die Probleme bestehen ja weiterhin unter Nikolaus Gülich. Und er ersetzt eigentlich das alte System gar nicht von den Prinzipien und Maßnahmen. Er wechselt eigentlich nur das Personal aus. Er setzt jetzt seine eigenen Leute ein, die auch mit Gewalt Leute enteignen, um das notwendige Geld zu kommen.
Es hat sich also am Ende nichts getan.
Nein, er lässt sogar einen seiner Rivalen von früher, lässt er sogar köpfen. Was selbst für das 17. Jahrhundert ohne Gerichtsurteil wirklich sehr heftig ist.
Okay, in dem Fall kann man von der Terrorherrschaft sprechen, oder? Fanden das die Kölner Bürger irgendwie sexy oder hatten die Probleme damit?
Die hatten schon ein Problem damit, aber ein erster Versuch, ihn abzusetzen, schlägt fehl, weil sie verteidigen ihn. Es versuchen ein paar kaiserliche Beamte, ihn abzusetzen, das schlägt aber fehl, weil der, ja, man könnte Pöbel sagen, das erstmal verhindert.
Und wie ging es weiter?
Ja, die außenpolitische Lage ändert sich ein bisschen. Der Kaiser, der eigentlich überhaupt nicht interessiert ist, dass die größte Stadt, zumindest im Westen des Reiches damals noch, irgendwie in Chaos versinkt. Der möchte eigentlich die alten Eliten weiter unterstützen. Er kriegt auch ein bisschen Freiluft, als er dann mit Frankreich einen Friedensvertrag macht. Und somit kann er auch wieder intern mal politisch aufräumen. Und das macht er auch. Er verhängt die Reichsacht über Nikolaus Gülich und droht auch jedem die schwersten Strafen an, die ihn unterstützen. Und das.
Stopp, da willst du ganz kurz klären. Was ist die Reichsacht? Was bedeutet das?
Die Reichsacht bedeutet eigentlich, dass diese Person nun nicht mehr geschützt ist, nicht mehr unter Recht steht und so gesehen vogelfrei ist.
Okay.
Quasi. Und jeder eigentlich sich schuldig macht, wer solche Personen unterstützt.
Das heißt, jeder kann mit ihm machen, was er will. Es dauert aber tatsächlich dann noch fast ein Jahr, bis er gefasst und geköpft wird, weil das war sein unrühmliches Ende, richtig?
Genau.
Und wo wurde sein Kopf ausgestellt?
Schön zur Zierde des Bayenturms, eben dem damals südlichen Ende der Stadt Köln. Für jedermann zu sehen, legt euch nicht mit der bestehenden Ordnung an, sonst hängt euer Kopf bald auch daneben.
Ja, schön. Aber das hat denen, glaube ich, nicht gereicht, ne? Weil ich glaube, das Haus wurde auch noch abgerissen.
Das Haus am Gülichplatz, ja, wurde abgerissen. Es wurde eine Schandsäule aufgestellt und da war dann der Kopf, also nicht der echte Kopf, das war aus Bronze und mit einem Richtschwert, also das war mal sehr martialisch und war dann schon, wollen wir sagen, drastisch, ne? Übrigens haben die dann auch verfügt, dass auf dem Platz, wo das Haus vom Gülich stand, nie mehr ein Haus gebaut werden durfte. Das war für alle Ewigkeiten verloren, das Stück, woraufhin die Kölschen aus der Not eine Tugend gemacht haben und genau an dieser Stelle den Fastnachtsbrunnen ein paar Jahrhunderte später aufgestellt haben. Man kann eigentlich schon sagen, das ist eine kölsche Lösung. Wenn nichts mehr geht, Fasselaufend geht immer. Also hat man diesen Platz für den Fastnachtsbrunnen genutzt.
Ja, aber lass uns doch mal 100 Jahre vorspulen. Also, ich sag mal, die Säule wird, glaube ich, von den französischen Truppen abgerissen, ist das korrekt?
Ja. Ja. Die sehen in ihm einen Freiheitskämpfer, verklären ihn quasi ein bisschen, weil wir müssen ehrlich sein, das ist kein Freiheitskämpfer. Das war ein Mann, der aus persönlichen Gründen, die ich auch nachvollziehen kann, natürlich aufbegehrt hat, aber alles, was danach folgte, ist weit fernab davon, eines Freiheitskämpfers würdig zu sein.
Gut, die Franzosen haben ihn hochstilisiert zum Freiheitskämpfer, war da offensichtlich nicht wahr. Die Kölschen haben aus seinem Platz einen Fasselaufensplatz gemacht. Ne? Was haben wir heute noch von Gülich? Was sehen wir heute noch von Gülich? Was gibt's noch? Was ist übrig geblieben?
Ja, fast nichts außer der Schandsäule, die man im Stadtmuseum sehen kann.
Die Schandsäule, die im Stadtmuseum steht. Es gibt den Platz, den Gülich-Platz gibt es heute noch. Und es gibt noch den Nikolaus-Gülich-Fonds. Kennt ihr den?
Doch, habe ich schon mal von gehört.
Der Nikolaus-Gülich-Fonds, das ist ein Fonds von den Grünen. Die Grünen haben den eingerichtet. Und zwar zahlen, das ist immer eine Stiftung gewesen, und die zahlen ihre Sitzungsgelder da rein. Und dieser Fonds, der unterstützt soziale und bürgerschaftliche Projekte. Da sind zum Beispiel sowas gefördert worden wie Migration von anderen Menschen, Rubicon, das ist Beratung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und queer liebende Menschen. Es ist die Seenotrettung ist damit unterstützt worden. Das hat tatsächlich die Grünen mit diesem Nikolaus-Gülich-Fonds gemacht. Und es gibt noch was Sichtbares von ihm, was übrig ist.
Aber ich möchte einmal noch eine Frage stellen. Also ich meine, sie sind alle super Projekte. Ist doch schön, dass die da Geld hinspenden mit ihrem Fonds. Aber haben die sich die ganze Geschichte denn mal angehört?
Da müsstest du die Grünen mal selber fragen.
Da hat die Kölner Stadtpolitik hat ja oft ein Problem, historisches genau zu verstehen. Es gab ja auch mal einen Antrag, den Appellhofplatz, das ist eine kurze Episode, sorry. Es gab, ich weiß nicht mehr, welche Fraktion. Aber die hat gesagt, wir müssen Appellhofplatz umbenennen. Das kann doch nicht sein, dass wir hier so militaristischen Namen haben. Bis dann mal jemand erklärt hat, übrigens,
das Appellationsgericht
kommt vom Code Zivil, Code Napoleon, das war was Fortschrittliches. Bitte nicht falsch verstehen.
Ja, okay.
Es gibt aber noch was Sichtbares von Gülich, was man heute sehen kann. Es gibt eine Figur am Rathausturm. Und den haben tatsächlich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gestiftet. Das finde ich ja, jetzt finde ich irgendwie, das finde ich, hat schon wieder was, ne?
Und Katharina Henert wurde dann von wem gestiftet?
Oh, das müssen wir mal gucken. Weiß das ich auch nicht, kann nicht genau, ne?
Weiß ich nicht. Aber, Bibi Blocksberg.
Für alle, die der Katharina Henert nicht kennen, hört mal in unsere Folge rein. Wir haben mal eine Folge zu Katharina Henert gemacht. Was bleibt heute jetzt? Also, wir haben eine Figur, wir haben den Gülich-Fonds, wir wissen, dass da jemand eine Transformation durchgemacht hat.
Vom Saulus zum Paulus oder unter den popkulturellen Zuhörerinnen und Zuhörern von Anakin zum Darth Vader.
Der von den Franzosen verklärt wurde. Heute weiß anscheinend keiner mehr so richtig, was mit diesem Mann los war. Wir haben hoffentlich ein bisschen was zur Aufklärung beigetragen.
Ja, und vor allem es ging weit mehr beim Gülich um Korruption als um Klüngel.
Ja. Das will ich auch.
Ich zitiere den Willem, der sagt Terrorherrschaft.
Terrorherrschaft, ja. Das bleibt stehen.
Haben wir heute noch Klüngel in der Stadt?
Ja, aber jede Menge.
Sicherlich.
Ja, ernsthaft?
Ja.
Ihr meint doch nicht etwa sowas wie, dass Oberstadtdirektor Ruschmeier den Vertrag mit dem Oppenheim-Eschfonds zunächst auf der Stadtseite abgeschlossen hat und anschließend zum Oppenheim-Eschfonds gewechselt ist?
Nein.
Das war Zufall. Das war Zufall.
Der war einfach gut.
Der war einfach gut, ne?
Die besten Leute kriegen halt die besten Jobs, so ist das. Ja, aber da gibt es ja unzählige, was weiß ich was, von der Messegesellschaft Josef Esch, ne? Da ist der Esch wieder, übrigens ein wunderschöner Film, ne? Der König von Köln, hat den mal einer gesehen, hervorragender Film über diese ganze Affäre.
Ah doch, ja, ja.
Also ist eigentlich eine Komödie, aber das ist sehr, sehr lustig, ne? Ja, Skandal, Müllverbrennungsanlage haben wir noch anzubieten. Ich weiß es nicht. Aber man muss es mal sagen, das gibt es ja in anderen Städten auch.
Und so muss man sagen, von der vergoldeten Kutsche bis heute zur Müllaffäre. Es hat sich nichts geändert, bis auf die Tatsache, dass in der Regel keiner mehr mit der Reichsacht belegt wird und einen Kopf abgeschlagen kriegt. Das ist ja der kleine Vorteil. Eine Frage bleibt noch.
Oh, jetzt kommt wieder irgendwas. Ja, ich höre. Kann ich bestimmt nicht beantworten.
Wie viel Geld hat die Kölner SPD bekommen, um die Zustimmung zur Müllverbrennungsanlage sicherzustellen?
Oh, ich habe das gestern noch gelesen. Ich weiß nicht, es war ein Unsummen.
Da war ich ein Kind, als es passiert ist.
480.000 D-Mark. Ist aber Kinderkram. Die Müllverbrennungsanlage hat 820 Millionen Euro gekostet. Oder irgendwie, sagen wir mal, eine knappe halbe Oper.
Noch, ne?
Noch eine halbe Oper. Ne?
Also das ist eine Dritteloper.
Wir bedanken uns bei dir, Willem. Es war herrlich, endlich mal Kompetenz hier zu haben. Ne? Das fehlt uns nämlich regelmäßig. Komm gerne demnächst mal wieder. Wir finden das großartig, mit Menschen zu sprechen, die sich auskennen.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank, lieber Willem. War eine super Folge. Und hört vor allen Dingen auch in eine Geschichte der Stadt Köln rein, weil das ist dem Willem sein Podcast.
Herzliche Grüße aus Köln. Willem, dir gebührt das Schlusswort als The Godfather of Podcast.
Empfehlt diesen Podcast aus Königin der Woche weiter an alle, die ihr kennt. Bleibt gesund und malet Jod.
Ja, vielen Dank.
Das war die neueste Folge vom Köln Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln Ding zu finden. Auch auf Podigee sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.